worin die Macht insbesondere der neuen Musik bestünde. Und bei dieser Macht dachten wir zunächst rein naiv an die Macht, die diese Musik, also die neue Musik, auf die Seelen ihrer Zuhörer ausüben kann. Oder was heißt Seelen? Sagen wir etwas nüchterner, den Einfluss dieser Musik, die Kraft der Verführung.
Ihren Zauber?
Es muss doch einen Grund geben, warum einer freiwillig in ein Konzert mit neuer Musik geht.
Oder sich eine Radiosendung wie diese freiwillig anhört.
Wenn ich mir neue Musik anhöre, dann will ich verführt werden oder etwas Neues entdecken. Sonst wäre ja das Neue an der neuen Musik überflüssig. Also es muss in der neuen Musik doch eine Macht stecken, sich von ihr verführen lassen zu wollen.
Das wäre dann sozusagen die anziehende Macht der neuen Musik. Aber abgesehen davon gibt es ja auch die monetäre. Aufführungen von Musik werden ja immer von Institutionen getragen, von Opernhäusern, Konzertsälen, Orchestern, Universitäten und so weiter. Dazu gehören ja auch Festivals. Und diese Institutionen verfügen ja über gewisse Macht, sich selbst zu erhalten, sich dagegen zu wehren, abgeschafft zu werden. Meistens brauchen sie Subventionen, müssen also mit irgendeinem gesellschaftlichen Mehrwert für ihre Existenz gerade stehen. Also diese Macht gibt es doch auch, die Macht der Institution der neuen Musik.
Das waren im Wesentlichen die Hintergedanken unserer Fragen nach der Macht der neuen Musik, die wir dem Musiksoziologen Ferdinand Zehentreiter stellten und waren deswegen nach Frankfurt am Main gefahren zur Johann Wolfgang von Goethe-Universität und bekamen eine Antwort, die, wie soll man sagen, aus den Tiefen der Vergangenheit schöpft. Und die davon auszugehen scheint, dass seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, also mit dem Beginn der bürgerlichen Epoche, sich an den grundsätzlichen Annahmen, was Musik sei, Kunstmusik im Besonderen, und worin ihre Wirkungsmächte liegen, im Wesentlichen nichts geändert hat.
Diese Antwort hat auch etwas mit der eingangs gehörten Musik zu tun, bei der es sich keineswegs um ein neu entdecktes Werk von Mozart, Beethoven oder Schubert handelte.
Höchstens um eine Stilkopie eines Mischmaschs von allen dreien.
Die sich mit heutiger Software sozusagen auf Knopfdruck ohne weiteres herstellen ließe. Sondern es handelte sich um die Ouvertüre zur Zauberoper Undine, eines Komponisten, dessen musikalische Werke, ganz im Gegensatz zu seinen literarischen, heute kaum mehr wahrgenommen werden. Er scheiterte als Musikdirektor in Bamberg und fiel in seinem späteren Wohnort Berlin vor allem durch überdurchschnittlichen Alkoholkonsum auf. Folgenreich war auch seine Tätigkeit als Musikkritiker. Wie folgenreich, wird gleich noch deutlich werden.
Die Ouvertüre zu dieser Zauberoper haben wir im Übrigen bei YouTube gefunden. Es ist weder vermerkt, wann die Aufnahme entstand und wer die Interpreten waren. Etwaige Ansprüche bitten wir an die Rechtsabteilung des Bayerischen Rundfunks zu adressieren. Die Komposition selbst allerdings ist älter als 70 Jahre und gehört rein rechtlich gesehen in den Parnass der Ewigen. Wobei der Komponist, den wir meinen, einer der geistigen Urheber gewesen sein dürfte für die typisch bürgerliche Strategie, bestimmte musikalische Werke mit dem Nimbus des Ewigen auszustatten. Sie würde Ewiges berühren und sei für die Ewigkeit geschaffen, für ewigen Bestand. Irgendetwas Ewiges braucht eine jede Kultur, um sich darauf zu berufen. Und die bürgerliche Kultur wählte aus einer Reihe von Gründen die Musik als ihr Relat zum Überzeitlichen. Diese Wahl ist als solche, selbstredend, wieder eine historische. Wenngleich gerade mit ihrer Kunstmusik das Bürgertum einen Mythos errichten wollte, der sich über die Historizität ihrer Geschichte erhebt, sozusagen als Ersatz für den Bedeutungsverlust der religiösen Institutionen?
Ich darf vielleicht vorausschicken, dass der gute E.T.A. Hoffmann in seiner berühmten Beethoven-Rezension da eigentlich die zentralen Dinge schon gesagt hat. Da geht es ja auch um die Erfahrungswucht der Musik, diese berühmten Sätze, nicht, dass das Unendliche, ein unendliches Geisterreich wird eben aufgetan durch Beethovens Sinfonie. Und das ist alles ganz ungeheuerlich, also quasi eine Ästhetik des Erhabenen auf Musik übertragen.
Die Rede ist von der folgenreichen Besprechung der 5. Symphonie von Beethoven, die E.T.R. Hoffmann 1810 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung in Leipzig veröffentlichte.
Bezeichnenderweise grenzt er sich dabei ab, sowohl von einer Affektästhetik als auch von einer inhaltsästhetischen Position, die eben Musik als Illustrationsmedium sieht. Bezeichnet Tittersdorf als Fall zu seiner Zeit, wo so Schlachten geschildert werden. Also diese Musik sei mit gänzlichem Vergessen zu bestrafen, also langt ihr da ziemlich hin.
Dittersdorf dürfte heute vor allem als Autobahnausfahrt bekannt sein. Der Komponist, Violinvirtuose und Forstmeister Karl Ditters von Dittersdorf ist nur noch wenigen geläufig. Sein Name taucht immer dann auf, wenn die Diskussion entbrennt, ob eine neu entdeckte Mozart-Symphonie nicht doch von Dittersdorf sein könnte.
Aber interessanterweise grenzt er sich auch von einer Affektes- und Emotionsästhetik. Er meint, Musik würde weder äußere Begebenheiten oder Dinge nur abschildern, noch würde Musik ihre Ausdrucksmacht bekommen, und darum geht es ja auch, durch Gefühle, indem sie Gefühle wiedergibt. Also der Romantiker E.T.R. Hoffmann distanziert sich von Musik als Medium der Wiedergabe von Gefühlen. Und warum? Er formuliert es so, wie ein moderner Emotionstheoretiker, dass er sagt, zu den Gefühlen, wie wir sie kennen, gehört nicht nur sozusagen der sinnliche Anteil, mimisch-gestische und so weiter, sondern immer auch ein ganz klarer Kommunikationsgehalt. Also jedes Gefühl drückt ein Kommunikationsgehalt aus. Wenn ich jemanden den roten Kopf sehe und sehe, der ist zornig, dann weiß ich, das ist ein kommunikativer Akt, mit dem ich jetzt zu tun habe. Und der ist ganz einfach und ganz streng umrissen. Ganz einfach. Die ganz einfache Bedeutung. Und das stört ihn daran, dass wenn man den Ausdruck von Musik zum Ausdruck von Emotionen macht, man es in der Musik nur noch mit diesen ganz einfachen Emotionsbedeutungen zu tun hat. Das heißt, mehr als Opera seria ist dann eigentlich nicht mehr drin. Und er meint, nee, die eigentliche Ausdrucksmacht für Musik, von Musik würde darin besteht, dass sie Erfahrungen wiedergibt, die im Gegenteil nicht bestimmbar seien. Also geheimnisvolle Dinge, das Rätselhafte wiedergibt. Und das mit äußerster Prägnanz und also so, dass es uns zu innerst erfasst.
Rätselhafte Dinge mit äußerster Prägnanz? Das bedeutet doch, man korrigiere mich, wenn ich daneben liege, dass ein Komponist, will er erfolgreich sein, nur konsequent genug, am besten aber mit äußerster Konsequenz, sein Werk zu etwas Rätselhaften gestalten muss. Je mehr von Rätseln schwanger, umso besser. Klare Gedanken sind jedenfalls auf der Außenseite der Musik, auf der Außenseite für den Hörer, den Konsumenten, tunlichst zu vermeiden. Und wenn, dann nur zulässig, wenn sie einen anderen klaren Gedanken verunklaren, in sein Gegenteil verkehren oder sonst wie kryptisieren.
Diese Geheimnisse werden in uns, treffen uns ungefiltert. Das ist die eine Seite seiner Musikästhetik, also diese Musik als, wie er sagt immer, Tor zum Unendlichen, zum Geheimen, zum Geisterreich und so weiter. Jetzt kommt aber die nächste Frage, die er auch gleich stellt, wodurch kann die Musik das? Und er sagt, das kann nicht jede Musik. Beethoven kann das. Warum kann Beethoven das? Nicht, weil er so ein wilder Typ war, sondern weil er ein Strukturalist war. Er schreibt explizit, das Wort Struktur kommt explizit vor. Er war auch ein sehr reflektierter. Er hatte Besonnenheit, wie er das nennt. Besonnenheit. Und Besonnenheit heißt in dem Fall, er war ein musikalischer Strukturdenker. Und also E.T.R. Hoffmann sieht ja eine Wechselseitigkeit. Die größte musikalische Wucht, die größte Macht kann die Musik dann erreichen, wenn sie das, was sie zu sagen hat, in höchster Strukturprägnanz darstellen kann. Und das heißt natürlich auch jenseits der standardisierten Formeln und Floskeln.
Dieses Jenseits der standardisierten Formeln und Floskeln gab den Komponisten seit 1810 die härteste Nuss zum Knacken auf. Erstens, der Zwang zur Neuheit. Mit der eigenen Musiksprache die Standards zu übertrumpfen, die andere Kollegen gesetzt hatten. Und zweitens ein internes Paradox. Denn jede Sprache, die verstanden werden will, gründet auf Konventionen. Eine Sprache jeweils neu erfinden zu müssen, bedeutet jedenfalls am Anfang nicht verstanden werden zu können. Aber sich unverstanden fühlen zu dürfen, geht wohl Hand in Hand mit dem anderen ästhetischen Primat, nämlich dem Geheimnisschwangeren und Rätselhaften. Mit einer unverständlichen Sprache ist Rätselhaftes am ehesten zu erreichen, wenn man sie konsequent genug handhabt.
Das ist im Grunde die Position von Adorno. Nur Adorno hat dafür andere Begrifflichkeiten. Er spricht von Artikuliertheit. Und darin würde die eigentümliche Sprachähnlichkeit musikalischer Formen bestehen. Also Musik besitzt Ausdrucksmacht als individuelle Form. Eine Form, die Sprachcharakter hat, weil sie ungeheuerliche Erfahrungen artikulieren könne. Das ist im Grunde wie E.T. Hoffmann, nur anders mit anderen Worten ausgedrückt. Wieso, worin besteht die eigentümliche Ausdruckskraft, die eigentliche Schönheit der Musik von Alban Berg? Sagt er, naja, er meint, in ihrem Formenreichtum. Sie sei im antiken Sinne Formosus, meint er. Und darin würde ihre Schönheit, und das heißt, ihre Ausdruckskraft liegen. In ihrer hochdifferenzierten Gestaltprägnanz. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den nach Adorno noch kein Musikästhetiker hinausgedacht hat. Und da schließt sich auch ein Bogen zwischen dem Beginn der musikalischen Autonomieästhetik bei E.T. Hoffmann und verwandten Seelen und ihrem Gipfelpunkt bei Theodor W. Adorno.